Radio Essen am Abend.
Hier ist Christian Pflug und hier ist unsere Sondersendung bei Radio Essen. Jetzt noch eine Stunde lang können wir eure Fragen beantworten. Da sind schon viele da, so viele, dass wir die heute gar nicht alle schaffen. Ich konnte auch nicht jeden vorlesen, der was gefragt hat. Das sind sehr viele interessante Fragen da. Eben noch angerufen hat zum Beispiel der Wolfgang Schmidt. Der hat gesagt, für den Fall einer Ausgangssperre hätte ich gerne von Ihnen erfahren, welche Auswirkungen das für unsere Stadt bedeuten würde. Gerade in Nachrichten hatten wir das Thema Ausgangssperre ja auch. Und wir haben vier Gesprächspartner hier, natürlich viel zu viel, um alle zu Wort kommen zu lassen, das ist auch klar. Die Leiterin des Gesundheitsamtes, der Leiter der Feuerwehr, unser Gesundheitsdezernent und Mirko Trilling, unser Virologe von dem Universitätsklinikum in Essen. Das mit der Ausgangssperre bewegt aber trotzdem viele, denn das steht ja wohl doch kurz bevor, gerade wenn einige sich vielleicht nicht daran halten, doch nicht draußen in Gruppen sich aufzuhalten. Vielleicht gibt es da eine erlassene Verordnung. Peter Renzel, was würde das denn bedeuten? Beziehungsweise ich spiele Ihnen noch mal eine Frage vor, die zum Beispiel sehr konkret ist.
Hallo, Anja Beller hier. Ich komme aus Essen-Krai. Meine Frage ist, meine Familie und ich, wir ziehen am 5.4. um, falls es zu einer kompletten Ausgangssperre kommt, ob wir denn trotzdem noch umziehen dürfen.
Wie ist das, Herr Renzel?
Also, das haben wir noch nicht erlebt, eine Ausgangssperre. Wir hoffen auch alle nicht, dass, wenn sich unsere Bundeskanzlerin Frau Dr. Merkel heute um 19.15 Uhr oder 19.20 Uhr an uns wendet, dass sie das verkündet. Aber wenn es so weitergeht, vielleicht ist es so wie in Österreich, in den beiden Tälern oder in Ischgl. Ich glaube, dann werden wir uns ganz schnell treffen im Krisenstab und mit unseren Leuten und mit dem Oberbürgermeister. Und dann werden wir gucken, so, was steht in einer solchen Verordnung, was heißt das? Und ich glaube, dass wir alles daran setzen würden, also immer im Konjunktiv würden, dass die Frau Weller auch am 5.4. umziehen kann. Ich glaube, das ist so ähnlich, wie wir jetzt in der Verfügung, die wir ja gerade veröffentlicht haben, ich habe sie gerade auf meinem Smartphone gesehen, dass sie unterschrieben und veröffentlicht ist, wie beispielsweise bei den Handwerkern, dass die weiterarbeiten können. Das ist für mich so ähnlich. Also ich setze mich dafür ein, dass Frau Weller umziehen kann.
Aber es kann natürlich passieren, weil viele sicher, wir haben das gestern auch beobachtet und auch heute unser Reporter, natürlich viele draußen sind, die Spielplätze doch benutzen oder in Gruppen sehr eng zusammenstehen und ähnliches. Und da sagen die Virologen ja auch, ihr müsst da einen nächsten Schritt gehen, sonst hat die ganze Maßnahme gar keinen Zweck. Und wir haben zum Beispiel viele Hörer wie Andrea Dunker, die schreibt, ich bin sprachlos, warum hat der Lehmberger Platz immer noch geöffnet? So langsam macht er ja zu, jetzt die neue Verordnung ist ja in Kraft und trotzdem Anziehungspunkt für viele Menschen, viele treffen sich. Ines Rohlmann sagt auch, bei ihr im Garten, da hat sie auch gesehen, da waren viele Menschen gestattet. Ist das überhaupt noch gestattet, dass 15 Menschen dann irgendwie zusammenkommen? Remo möchte wissen, ich bin verunsichert, darf ich jetzt überhaupt noch einkaufen? Und bei einer Ausgangssperre darf ich da noch raus? Also da sind ganz viele Verunsicherungen und Fragen natürlich.
Also der Limbecker Platz hat morgen zu, das ist eindeutig, bis auf wenn im Limbecker Platz beispielsweise der Supermarkt auf hat, dann wird man dafür sorgen, dass die Menschen auch in den Supermarkt kommen. Aber ansonsten hat er zu. Es ist natürlich sehr, sehr ärgerlich, dass viele oder manche meinen, sie müssten sich daran gar nicht halten. Also das soll ja kein Sport sein, sich über irgendwelche Verordnungen hinwegsetzen, sondern es geht um einen selber, dass man sich nicht infiziert. Also ich glaube, jetzt noch Partys zu machen, sogenannte Corona-Partys, das zeugt doch von einer sehr, sehr großen Dummheit der Menschen und wir warnen da sehr vor. Ich würde das in keiner Weise machen und natürlich können sie sich in ihren Garten setzen. Das ist natürlich nicht von der Ausgangssperre
also,
betroffen.
Garten ist
das ist doch selbstverständlich. Das ist ein Privatgelände auf ihrem Balkon, auf ihrer Terrasse. Das ist doch wunderbar. Wenn sie einen haben, dann können sie nutzen. Aber eben nicht mehr die Nachbarn einladen. Und sollte auch keine, wie früher, die mit den kleinen Kindern, keine Rödelparty und es kann jetzt keine Corona-Party geben.
Gehen Sie dagegen vor? Also wird die Stadt dann aktiv oder die Polizei?
Also im Moment sind wir ja dabei, dass wir 10 Teams zusätzlich auf die Straße schicken vom Ordnungsamt, die genau darauf achten, ob gegen unsere Verordnung verstoßen sind. Und wenn wir sehen, dass Kinder auf dem Spielplatz sind und sich nicht daran gehalten wird mit ihren Eltern und die stehen zusammen, möglichst noch mit den Gesichtern nah, weil man sich was zuflüstert, das ist Dummheit. Da werden wir gegen vorgehen. Und letztendlich ist es auch, wenn man gegen Verordnungen verstößt, das kann man nachlesen in den Verordnungen, dann ist das auch strafbewehrt.
Frau Böttcher, wie ist es denn bei der Quarantäne? Wir haben gerade gehört, in den Garten kann ich gehen, aber wenn ich unter Quarantäne stehe, darf ich dann noch in meinen Garten, wenn kein anderer dabei ist?
Also Quarantäne heißt, sich in seinem Umfeld zu bewegen. Sagen wir mal so, wenn der Garten nicht zum Beispiel ein Schrebergarten ist, wo ich eine Strecke hinter mich bringen muss, zurücklegen muss, sondern sich direkt an das Haus anschließt, dann ist es ja praktisch wie Wohnraum, so wie Herr Renzel das auch gerade gesagt hat. Es gibt also zwei verschiedene Formen der Quarantäne. Einmal ist es die verordnete und von uns angeordnete Quarantäne, die ist strenger. Da darf man das Haus nicht verlassen. Aber ich meine, ein Einfamilienhaus mit einem begrenzten Gartengelände, das ist schon möglich. Also da würden wir jetzt auch nicht intervenieren.
Ich habe mal eine ganz simple Frage zwischendurch. Heißt es eigentlich Quarantäne oder Quarantäne? Ich höre mal beide Versionen. Das ist wie das Virus und der Virus. Ich glaube, da geht beides, ne?
Also dieses Wort Quarantäne ist ja ein bisschen schwierig auch zu sprechen und zu schreiben. Das ist mir in den letzten Wochen jetzt auch schon aufgefallen. Es heißt Quarantäne und es heißt das Virus.
Das Virus und die Quarantäne. So werden wir das jetzt hier sprechen bei Radio Essen. Jetzt sind wir nochmal bei der Quarantäne und haben dazu noch eine Frage. Ich glaube, ich ahne schon, was Sie darauf antworten werden.
Hier ist Gabriele. Ich möchte gerne wissen, kann ich mit meinem Hund weiterhin Gassi gehen? Danke für die Antwort. Tschüss.
Tja, wahrscheinlich nicht, wenn ich unter Quarantäne stehe, oder?
Nein, in der verordneten Quarantäne ist das nicht möglich.
Was mache ich mit meinem Hund?
Ja, da gibt es bestimmt soziale Kontakte, die das machen. Da gibt es sicher irgendjemand aus dem Umfeld, der das tut. Also wenn wir jetzt von diesem Garten gesprochen haben, der sich vielleicht ans Haus anschließt, dann darf der Hund natürlich auch in diesen Garten. Und wenn es wirklich keine Lösung im privaten Umfeld gibt, dann setzen wir uns dafür ein. Dann sorgen wir uns darum. Mhm. Wir heißt die Stadt Essen.
Bürgertelefon. Also dieses eingerichtete Telefon, die Stadt Essen. Und das ist wichtig, denn es gibt ja Fälle vielleicht auch bei älteren Menschen, wo das vielleicht zu einem großen Problem werden könnte, Herr Renzel.
Dann, wenn keine Möglichkeit, keine Bekannten da sind, die den Hund Gassi führen können, dann haben wir als Stadt die Verpflichtung, den 14 Tage lang zu versorgen. Und wir machen das und unsere Mitarbeiter im Tierheim machen das liebevoll und passen auf den Hund auf. Und nach 14 Tagen ist er wieder bei Frauchen und Herrchen.
Wichtig ist, wer die Krankheit hat, muss im Haus bleiben oder eng drin bleiben. Der Virologe meldet sich schon zu Wort.
Also ich würde gerne nochmal sagen, dass es natürlich sehr wichtig ist, dass man sich an die Anordnung hält und an die Quarantäne. Aber was, wo ich wirklich sehr aufrufen möchte, ist, dass wir alle, auch wenn wir nicht diese Verordnung haben, uns selber sinnvoll verhalten, uns fragen, wie möchten wir nach dieser Pandemie, wenn wir gefragt werden, wie wir uns verhalten haben, wie möchten wir da antworten? Möchten wir sagen, wir haben draußen Partys gemacht und haben vielleicht unsere Nachbarn angesteckt? Oder möchten wir sagen, nein, wir haben uns an die Maßnahmen gehalten und wir haben uns dafür gesorgt, dass diese Viren nicht verbreitet werden? Ich glaube, das müssen wir uns schon fragen, was in der Zukunft gerne unsere Antwort auf diese Fragen ist. Und das gibt sehr klar vor, wie wir uns hier verhalten sollen. Wir müssen einfach gucken, dass wir unsere sozialen Kontakte anders ausleben, dass wir uns Briefe schreiben, dass wir über WhatsApp, über FaceTime, über was auch immer kommunizieren, miteinander sprechen, füreinander sorgen, aber eben nicht, um es hart zu sagen, auf dem Haufen zu sitzen, wo wir uns alle anstecken können. Das ist, glaube ich, wichtig.
Herr Renzel meldet sich zu Wort, kurz
und,
bitte.
In der Quarantäne, wir haben gestern zum Beispiel mit unseren Führungskräften beim Jugendamt darüber gesprochen. Wir wollen den Eltern, den Kindern, egal ob jetzt Quarantäne oder nicht, wir überlegen gerade jeden Tag, vielleicht auch über Radio Essen, ein Angebot zu machen und zu sagen, was man jetzt an dem Tag alles machen kann, wenn man zu Hause bleibt mit den Kindern, sinnvolle Spiele und dergleichen.
Ja,
also
gerne.
Wir wollen sinnvolle Tipps geben und ich bin Herrn Trilling und dem Universitätsklinikum sehr, sehr dankbar, dass Sie das nochmal sehr klar sagen, worum es uns denn jetzt eigentlich geht.
Also ich plane schon eine kleine Spielshow, die wir nächste Woche mal 10 bis 12 machen können, dann ist die Vormittagszeit schon mal rum. Vielleicht hat die Stadt für, wenn das alles vorbei ist, mal ein paar Freikarten für Schwimmbäder oder so.
Ich wusste, dass Sie ein super Partner sind, der Flug.
Da kommen wir klar. Reden wir nochmal über die Gesundheit, Herr Trilling. Welche Personen sind denn besonders gefährdet? Welche Vorerkrankungen sind ausschlaggebend, dass man zu dieser gefährdeten Personengruppe gehört? Wir haben das schon oft gehört im Fernsehen und Radio, deswegen vielleicht aber nochmal kurz zusammengefasst. Genau, das sind ja diejenigen, die ich jetzt meiden sollte, so schlimm das ist.
Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist sehr wichtig. Also natürlich sollen Sie versuchen, möglichst wenig Kontakte zu haben, aber ganz wichtig ist, wenn Sie Krankheitssymptome haben, wenn Sie diesen trockenen Husten und Fieber haben, besuchen Sie nicht alte Mitmenschen. Wir wissen aus China sehr klar, dass die Schwere der Erkrankung mit dem Alter der Personen zunimmt. Das heißt, je älter die Personen sind, je schlimmer oder je häufiger ist ein schlimmer Krankheitsverlauf. Also davon müssen Sie unbedingt absehen. Wenn Sie Fieber haben, bleiben Sie zu Hause, besuchen Sie nicht Ihre alten Verwandten. Suchen Sie andere Wege, wie ich das gerade schon gesagt habe. Wir wissen auch, dass Vorerkrankungen, bei denen das Immunsystem beeinträchtigt ist. Ja. Wenn Sie eine Transplantation hatten, wenn Sie mit dem HIV-Virus infiziert sind, natürlich Ihre Abwehrkräfte schwächen und da sind Sie besonders anfällig. Wir wissen auch, dass Diabetiker ein größeres Problem haben und alle Erkrankungen, wo die Lunge an sich geschädigt ist, weil das Virus natürlich in der Lunge repliziert und wenn die Lunge an sich geschädigt ist, dann könnte das auch ein Problem sein.
Was ist mit sowas wie Parkinson oder Multiple Sklerose?
Also wie gesagt, es kommt darauf an, wie das Immunsystem ist, wie hier auch die Patienten eingestellt sind. Es ist natürlich auch noch ein Beginn dieser Infektionsketten. Das heißt, wir können noch nicht für alle diese Krankheiten sagen, wie das ist. Wir wissen aber, dass das Immunsystem natürlich sehr wichtig für die Kontrolle hier ist. Also wenn immer das Immunsystem betroffen ist, und da ist es ja manchmal so, dass das Immunsystem zu stark reagiert. Also wir haben Krankheiten, wo das Immunsystem überreagiert und wo wir dann pharmakologisch, also mit Medikamenten gegen das Immunsystem vorgehen. Und da müssen wir natürlich sehr aufpassen, dass wenn wir das Immunsystem runterfahren, dass wir mit diesen Viren hier größere Probleme kriegen können.
Jean Wiegers, da müsste deine Frage beantwortet sein. Wir haben eine Frage von Verena aus Borbeck. Sie erwartet ein Baby und würde gerne wissen, wie gefährlich ist das Virus wirklich für Schwangere und kann es auf das Ungeborene übertragen werden? Da ist auch die Frage, wie wirkt das Virus auf kleine Kinder oder Babys?
Genau, also bei den Schwangeren müssen wir sagen, dass wir in der kurzen Zeit, die wir dieses Virus studieren, da noch keine abschließenden Antworten drauf geben können. Es sieht aber bis jetzt nicht so aus, als ob wir hier starke Probleme bei Schwangeren kriegen. Aber wie gesagt, das ist noch offen. Eine Problematik, die wir bei vielen Infektionserkrankungen haben, ist, dass hohes Fieber schlecht ist, gerade am Anfang der Schwangerschaft. Und hier haben wir eine Erkrankung, die Fieber macht. Insofern wäre es möglich, dass es hier was gibt. Eigentlich ist aber, wie gesagt, eine Erkrankung der älteren Personen und der Menschen mit Vorerkrankungen, gerade nicht der Kinder. Es gibt also Studien oder Beobachtungen aus China, wenn man sich da Großfamilien anguckt, ist es so, dass wenn man sich da mit Großfamilien, wo verschiedene Generationen sehr nah beieinander leben, sehr ähnliche Lebensbedingungen haben, dann sind die Kinder, die da am besten damit klarkommen, teilweise finden wir da gar kein Virus, die Eltern haben das Virus, können das aber kontrollieren. Schlimm wird es bei den Älteren. Darum eben auch dieser Aufruf, besuchen Sie nicht Ihre älteren Verwandten, wenn Sie eben diese Symptome selber haben.
Aber das ist natürlich auch schlimm für viele. Einige haben geschrieben, das Pflege- oder Altenheim wurde plötzlich zugemacht. Sie kamen an Angehörige nicht mehr rein. Oder Kirsten aus Haidhausen sagt, bei einer Ausgangssperre oder wenn ich nicht mehr dahin darf, darf ich dann noch raus? Und also jetzt reden wir gar nicht mal vom Pflegeheim, sondern tatsächlich darf ich noch raus, wenn Ausgangssperre ist und zu meiner pflegebedürftigen Mutter. Sie hat Pflegegrad 3 und wird seit Monaten von mir versorgt und gepflegt. Nun hat Herr Renzel ja eben schon gesagt, er ist gerade rausgegangen und hat wahrscheinlich schon die nächsten Dinge zu klären, die jetzt an die Öffentlichkeit gehen, gesagt, da wird die Stadt alles tun oder man wird versuchen, irgendwo eine Lösung zu finden. Es gibt aber, ja bitte.
Ja, also ich glaube, wir müssen ja auch mit Fingerspitzengefühl an diese Situation rangehen. Wir haben im Universitätsklinikum Essen hier verhängt, dass hier keine Besucher die Patienten besuchen können, einfach um da den Schutz aufrecht zu erhalten, um dafür zu sorgen, dass hier nicht unsere anfälligen Patienten infiziert werden können. Wir diskutieren das aber natürlich auch im Einzelfall, wenn es um Situationen geht, wo Patienten vital bedroht sind, wo es um sehr alte Patienten geht oder um Kinder, dann kann man das natürlich diskutieren. Aber wir können jetzt natürlich nicht immer eine Ausnahme machen. Also hier geht einfach der Schutz der Patienten vor. Es ist ja immer so ein bisschen so, dass wir zwischen Schutz und Lebensqualität abwägen müssen und wir brauchen hier schon Fingerspitzengefühl und individuelle Lösungen. Aber im Moment ist halt die Situation, dass Schutz jetzt eben sehr wichtig ist.
Wo ich Sie gerade dran habe, Herr Trilling, wir haben noch eine Frage zum Thema Gesundheit. Das ist zwar eine individuelle, aber ich denke, da werden sich viele auch die Fragen stellen, die jetzt eben gesundheitliche Probleme oder eine OP vor der Nase haben.
Ja, hallo, mein Name ist Klaus Lauterbach. Ich wohne in Essen in der Innenstadt. Und ich habe am 3. nächsten Monat einen OP-Termin. Die Prostata soll entfernt werden, weil Krebs festgestellt wurde. Jetzt bin ich aber COPD-Patient, also ich habe eine Lungenkrankheit und habe jetzt Angst, dass ich im Krankenhaus mich infiziere, weil ich halt auch schon jetzt im Vorfeld gesehen habe, dass viele Mitarbeiter keinen Mundschutz tragen. Und ja, ich stehe jetzt vor der Entscheidung, lasse ich mich operieren oder soll ich das noch verschieben? Vielleicht bekomme ich da eine Antwort vom Virologen. Dankeschön.
Also die Situation ist sehr dynamisch. Wir müssen uns natürlich die Fallzahlen in Essen angucken. Wie viele Menschen sind in Essen infiziert und wie viele sind es nicht? Darum kann sich das sehr verändern. Natürlich sind Stand heute bezogen auf die Essener Bevölkerung nur ein sehr kleiner Teil infiziert. Und unsere Mitarbeiter sind natürlich gut geschult, wie sie damit umgehen, wie sie erkennen, ob sie selber Symptome haben. Und dann natürlich sind sie auch angewiesen, dann eben nicht zur Arbeit erscheinen. Und sie wissen alle, wie diese Hygienemaßnahmen funktionieren. Ich kann hier in dem Individualfall nur sagen, er möchte das bitte mit seinem Arzt besprechen. Da müssen wir, das ist schwer jetzt abzuwägen. Da gibt es natürlich viele Faktoren, die da hereinspielen. Aber nochmal, unser Personal ist sehr gut geschult, sehr gut aufgestellt. Die wissen, dass sie eben nicht arbeiten, wenn sie infektiös sind. Es geht hier nicht so sehr um den Mundschutz. Es geht, wie gesagt, darum, dass die symptomfreien arbeiten und die mit Symptomen zu Hause bleiben. Und natürlich bei Patienten, die da besonders anfällig sind, werden da die höchsten Maßstäbe gesetzt an Hygiene und Schutz der Patienten.
Was halten Sie davon, eigene Krankenhäuser oder Hallen oder Ähnliches aufzubauen, damit man eben zusätzlichen Platz hat, abgesehen davon, dass man Pflegepersonal und Ärzte auch braucht dafür?
Also die Situation ist ja so, dass wir geistig uns mit Situationen auseinandersetzen müssen, die voraussehen, was passiert, wenn diese Maßnahmen nicht greifen, wenn die nicht eingehalten werden und was ist dann in 3 Wochen. Wenn wir uns die Situation in Norditalien angucken, ist es so, dass da so viele Patienten auf die Krankenhäuser zugekommen sind, dass wir da solche Sonderlösungen brauchen. Wir brauchen da Hallen, wo die leichten Patienten behandelt werden. Was wir jetzt wollen, ist, dass die Bevölkerung sich an diese Maßnahmen hält, um das genau diese Wachstumsrate, diese exponentielle Zunahme der Infizierten zu reduzieren und dann brauchen wir diese Hallen nicht. Mhm. Aber wir können natürlich jetzt auch nicht sagen, wir denken über solche Lösungen nicht nach, falls das dann doch eintritt. Also insofern sind wir natürlich in Planungsphasen auch für die schlimmsten anzunehmenden Fälle. Das ist diese Situation, die leider in einigen Ländern da ist, hier jedenfalls noch nicht da ist. Aber das kann sich natürlich ändern. Darum der Aufruf, halten Sie sich an die Maßnahmen, die wir ständig empfehlen.
Ich glaube, wir atmen erstmal durch. Das ist schon ein Thema, wo man dann erstmal sehen muss, okay, was passiert da gerade draußen in der Welt? Jedenfalls kommt der Herr Renzel gerade wieder rein. Haben Sie Neuigkeiten für uns, Herr Renzel, vielleicht an der Stelle? Dann spielen wir einfach erstmal Musik.
Ja, wunderbar.
Aber es gibt eine Menge zu tun und eine Menge zu diskutieren, gerade wenn eigentlich täglich Meldungen rausgehen. Das muss man ja schon mal sagen. Vielleicht frage ich das einfach nochmal, ich sag mal so zum, kann gar nicht sagen zum Auflockern, aber können Sie abends, Frau Böttcher, als Leiterin des Gesundheitsamtes überhaupt noch fernsehen und Sie sehen eine Sondersendung nach der anderen oder ziehen Sie sich da eher mal eine DVD mit einem Entspannungsfilm oder gar nichts mehr?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich komme so spät nach Hause, dass ich mir dann was zu essen mache und dann eher keine Sondersendung gucke. Aber sobald ich morgens aufwache, schaue ich ins Internet und schaue, wie da die Meldungen am nächsten Tag sind. Abends brauche ich das nicht und das Handy liegt auch am Bett und bin auch 24 Stunden erreichbar. Aber ich habe doch so eine Phase zwischen 11 und morgens 5, wo ich mit Corona nichts zu tun habe.
Wenn man nicht noch von dem Virus träumt. Aber wir werden auch noch über das Thema Zukunft reden. Wie geht das weiter? Wann flacht das wieder ab? Wann wird denn die Maschine statt Gesellschaft wieder angeworfen? Ein wichtiges Thema, um auch mal einen Ausblick zu geben, denn so kann es auf Dauer nicht weitergehen. Wir reden hier heute nicht, weil wir keinen Wirtschaftsexperten und auch den Rechtsexperten noch nicht da haben, kommen nächste Woche, über die ganzen Folgen für die Betriebe, die jetzt schließen und über die wirtschaftlichen Folgen von Selbstständigen und so weiter. Da hat jeder was zu erzählen. Wir gönnen uns jetzt aber erstmal ein bisschen Musik, 10 Minütchen Pause. Tobias Stein meldet sich mit den aktuellen Nachrichten um 12:30 und dann sind wir wieder da, hier bei Radio Essen in der Sondersendung am Mittwochnachmittag.
Radio Essen am Abend.
Guten Abend hier bei Radio Essen. Noch eine knappe halbe Stunde sind wir da im Interviewstudio, das wir hiermit auch quasi einweihen. Christian Pflug ist mein Name. Ich stelle viele Fragen, die ihr uns auch gestellt habt. Das sind nur einige wenige davon. Wir haben schon einige auch beantwortet und wir haben viele Experten und Verantwortliche hier aus der Stadt, die müssen für die Antworten gerade stehen. Juliane Böttcher zum Beispiel vom Gesundheitsamt hier in Essen, Thomas Lembeck, Leiter der Feuerwehr in Essen, Peter Renzel, der Gesundheitsdezernent und Mirko Trilling, Virologe am Universitätsklinikum in Essen. Jetzt geht erstmal eine Frage an alle, wahrscheinlich eher an den Dezernenten von René. René hat nämlich eine interessante Frage gestellt.
Hallo, hier ist der René aus Altenessen-Süd. Was ist jetzt eigentlich mit die Hartzach? Die Leute, die von Hartz IV leben, alle anderen werden ja irgendwie unterstützt und kriegen, was weiß ich da, irgendwas außer der Reihe oder so. Ich meine, ich gehöre jetzt da selber dazu. Wir wollen uns ja auch gerne irgendwie ein bisschen eindecken. Wir wollen jetzt keine Hamsterkäufe machen oder sonst was. aber wenigstens ein bisschen, 2, 3, 4, 5 Eintöpfe mehr kaufen, ein bisschen von dem, von dem. Und dann auch so Schutzzeug aus der Apotheke, aber das ist ja in unserem Budget alles gar nicht drin.
Herr Renzel, was sagen wir dem Hörer René? Immerhin, es ist wichtig für jeden, dass er sich diese Desinfektionsmittel kaufen kann und so. Von daher wird ihm geholfen.
Hallo René nach Altenessen Süd. Überhaupt kein Thema. Die Läden bleiben immer auf. Also Sie können zu jeder Zeit, egal wann, Lebensmittel kaufen, so wie Sie es bisher auch gemacht haben. Sie brauchen keine Dosen mehr oder weniger kaufen. Sie müssen das kaufen, was Sie gerade benötigen. Und dann gehen Sie in 2 Tagen wieder, was Sie benötigen. Also, Sie brauchen nicht mehr zu kaufen. Weder Eintöpfe, noch Suppen, noch Klopapier, noch Zebra, wie schon weg. Die Discounter und die anderen Supermärkte haben Sie heute Morgen auf jeden Fall auch in einer Sitzung noch bei uns gesagt. Das ist alles, für uns ist alle gesorgt. Wir brauchen diese großen Einkaufskörbe nicht. Also, es gibt keine außer der Reihe Zulagen, so wie Sie es ausgedrückt haben, sondern gehen Sie ganz normal mit Ihrem zugegebenermaßen wenigen Geld gut um, handeln Sie wirtschaftlich und dass Sie Leistungsempfänger beim Jobcenter sind, das ist die eine Sache, aber sagen Sie nicht Harzer dazu, mir gefällt so ein Ausdruck nicht, sondern Sie sind Leistungsempfänger und ich hoffe, dass Sie bald mit unserer Hilfe auch wieder einen Job finden und hamstern brauchen Sie wirklich nicht.
Bei einer Ausgangssperre darf er zum Einkaufen ja gehen, das haben wir vorhin schon geklärt, aber für den Fall, dass doch eine Ausgangssperre käme, wir haben gerade in den Nachrichten gehört, die Kanzlerin wird das wohl heute als Maßnahme noch nicht verkünden, aber wir wissen nicht, was in 1, 2 Tagen ist, die Rede ist immer von einer dynamischen Situation. Dann müssen wir uns alle nochmal umstellen und da hat Diane mit ihrer Familie, den 5 Kindern, Luca, Nathalie, Leonie, Emily und Kimberly, die haben sich zusammen nämlich Fragen ausgedacht und eine finde ich jedoch erwähnenswert, falls eine Ausgangssperre kommt, was ist mit all den Obdachlosen in Essen?
Ja, also wir haben ja auf der einen Seite in Essen tatsächlich Obdachlose, die tatsächlich auf der Straße leben und auch schlafen, aber für die haben wir auch beispielsweise Notschlafplätze und bei einer Ausgangssperre haben wir beispielsweise auch die Möglichkeit, sie in anderen Unterkünften unterzubringen. Dafür haben wir Vorsorge getragen und dann haben wir noch viele Wohnungslose, die keine eigene Wohnung haben, aber ganz oft bei Verwandten, bei Freunden, bei Bekannten wohnen. Also dafür ist gesorgt und wir werden sie auch versorgen und das ist, glaube ich, wenn es käme, und scheinbar kommt ja keine Ausgangssperre, und wenn sie irgendwann käme, dann sorgen wir dafür, dass es den Menschen gut geht. Und viele Bürgerinnen und Bürger, die sich auch ehrenamtlich in unserer Stadt engagieren, helfen uns dabei.
Dann machen wir zusammen nochmal eine Sendung und schauen, wer wem helfen kann und was auch die Angebote der Stadt sind. Noch eine Frage, wo Sie gerade so noch in der Nähe sind, Herr Renzel. Steven Goldstein fragt, guten Tag, mich würde mal interessieren, wie es mit der Kindergartengebühr aussieht. Muss ich bezahlen, obwohl mein Kind auf Anordnung nicht betreut werden kann, beziehungsweise wird diese erstattet?
Ich habe heute Morgen noch mit ganz vielen Kollegen aus anderen Städten eine Telefonkonferenz gehabt. Das interessiert ganz viele Bürger in allen Städten. Und im Moment ist es so, wir haben eine Gebührensatzung ja. Wir sagen Ihnen, ja, zahlen Sie, also das wird ja meistens eingezogen und die Gebühren müssen weiter gezahlt werden. Und wir prüfen derzeit, ob wir dann irgendwann, wenn diese Phase der Schließung vorbei ist, ob wir Gebühren rückerstatten können. Aber es ist ganz wichtig, dass Ihr Dauerauftrag und dergleichen weiterläuft, Herr Goldstein und die anderen Hörerinnen und Hörer. Aber wir prüfen, so wie die anderen Städte auch, dass wir es möglicherweise rückerstatten können. Ich kann da heute noch keine positive Meldung zu geben. Grundsätzlich steht in unserer Hauptsatzung, auch wenn Ferien sind oder andere Dinge passieren, muss weitergezahlt werden. Wir prüfen es aber.
Herr Renzel, Sie sind aus dieser Runde noch nicht entlassen. Einen habe ich noch. Es gab sehr viele Nachfragen zum Thema die Unterbringungen von psychisch Kranken und was da an Veranstaltungen stattfindet und dass da teilweise eben noch gemeinsam gefrühstückt wurde, hat eine Hörerin uns geschrieben und auch die Behindertenwerkstätten, die immer noch gemeinsam eben gearbeitet haben, obwohl an anderen Stellen Schulen und Universitäten geschlossen waren. Dazu habe ich auch eine Frage hier telefonisch.
Ich bin der Peter Bodden aus Essen-Kannab und ich arbeite in der Werkstatt in der Grasstraße in der GSE. Stimmt das, dass die Werkstatt auch geschlossen hat?
Also wie ist da jetzt der Stand der Dinge? Wir haben die unterschiedlichsten Fragen und Verunsicherungen die letzten Tage gehabt.
Ja, Das ist natürlich dem zu schulden, dass wir eine hochdynamische Lage haben. Der Oberbürgermeister hat beispielsweise mit dem Staatssekretär im MAX-NRW, also im Sozialministerium, gesprochen, die auch für das Thema Behindertenwerkstätten zuständig ist. Ich habe in einer Telefonkonferenz mit der Regierungspräsidentin gesprochen. Und gestern Abend dann kam um 21.53 Uhr der Erlass des Landes, dass die Behindertenwerkstätten auch, genauso wie die Kitas und die Schulen, ein sogenanntes Betretungsverbot haben. Aber wir haben uns da sehr für eingesetzt und das war die Problematik, warum es erst ein Tag oder beziehungsweise zwei Tage später kam. Wir haben uns sehr dafür eingesetzt, dass wir für bestimmte Personen, die deren Betreuung zu Hause in ihrer Wohnung nicht so gut laufen kann, dass wir für die Person eine Notbetreuung in den Werkstätten für Menschen mit Behinderung organisieren können. Das ist jetzt in dem Erlass grundgelegt. Die Werkstätten, die meisten haben heute auch schon zugehabt und ab morgen gilt das vollständig. Und die GSE, wo der Peter arbeitet, genauso wie die Werkstätten vom Franz Hales Haus, haben das super organisiert. Wir sind da ziemlich froh. Und in den Wohnheimen wird, das ist ja die besondere Schwierigkeit, natürlich wird gemeinsam weiterhin gefrühstückt, aber natürlich die Hygieneregeln werden eingehalten und man versucht auch mit denen Menschen den Abstand zu bewahren. Das ist die Aufgabe jetzt der hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber ich habe den Eindruck, alle sind sich ihrer Verantwortung bewusst.
Wir kommen jetzt zum Thema Gegenwart und gehen Richtung Zukunft. Wie geht's weiter? Wie sind wir vorbereitet? Was passiert in den Kliniken? Mirko Trilling, Virologe vom Uniklinikum. Hier schreibt Claudia Gjaume zum Beispiel, es wundert mich, dass Sie nicht darüber informieren, wie viele Covid-19-Patienten in Essener Krankenhäusern behandelt werden und wie viele davon auf Intensivstationen liegen. Entsprechende Zahlen kann ich über Norditalien finden, nicht aber über Deutschland und Essen. Oder habe ich nur nicht richtig gesucht und gelesen? Die Kenntnis dieser Zahlen ist doch für Leserinnen und Zuhörerinnen notwendig, um das mit Covid-19 verbundene Risiko einschätzen zu können. Wissen Sie da mehr als die Hörerin und ich?
Also wir werden die Zahlen der Erkrankten und Informationen über unsere Patienten hier nicht offenlegen und diskutieren. Ich kann Ihnen nur versichern, unser ärztlicher Direktor hat da sehr passende Worte gefunden. Wir sitzen hier noch im Fahrersitz. Wir sind der Situation Herr. Das ist eine beanspruchende Phase, aber wir können diese Phase abarbeiten.
Aber Sie haben noch gesagt,
wir müssen dafür sorgen, dass das nicht mehr wird und dass wir eben dann hier in den Krankenhäusern eben diesen Strom an Menschen, die infiziert sind, nicht mehr bewältigen können. Deshalb müssen Sie sich an diese Maßnahmen halten. Wir werden Ihnen nicht einfach sagen, wie viele Patienten wir haben, aber wir können mit denen, die da sind, umgehen. Das kann ich Ihnen hier sagen.
Und Sie müssen ja auch genug Personal haben, wenn die ganze Kurve noch ansteigt.
Natürlich, also wir sorgen auch dafür. Wir fangen natürlich an, uns Gedanken zu machen, wie wir damit umgehen. Wir haben in der Fachschaft für Medizin mit den Medizinstudentinnen und Studenten gesprochen. Die erfahrenen Studenten werden hier helfen. Wir haben die Forschung runtergefahren. Auch hier werden natürlich Kapazitäten frei, die hier helfend eingreifen können. Es wird mit Kollegen und Kolleginnen gesprochen, die gerade kürzlich berentet sind oder in Pension sind. Und die Frage ist, ob sie hier helfen können. Also hier läuft eine ganze Maschine. Ich habe Ihnen ja gesagt, wir denken über Zukunftsmodelle nach. Also im Moment können wir diese Situation bewältigen. Es ist natürlich sehr anstrengend, aber sie kann bewältigt werden, wenn uns alle in der Gesellschaft helfen und auch hier sorgsam damit umgehen. Also jemand, der gesund ist, muss nicht in die Notaufnahme kommen. Wir brauchen weiter Blutspenden, gerne nach, oder wichtig ist, dass Sie sich da vorher melden. Spenden Sie Blut, helfen Sie uns und kommen Sie nicht mit unnötigen Dingen. Also wenn Sie, ich sage jetzt mal frech, ein Zipp allein haben, dann brauchen wir sie im Moment in der Notaufnahme nicht.
Das gilt ja immer schon.
Ja, aber das ist natürlich jetzt besonders belastend für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und da müssen wir besonders sorgsam damit umgehen, dass hier die Patientinnen und Patienten Fürsorge und Hilfe kriegen, die auch wirklich brauchen.
Ich komme nochmal auf die Frage der Hörerin Claudia zurück. Juliane Böttcher, Leiterin des Gesundheitsamtes, vielleicht haben Sie ja Zahlen oder können sagen, wie viele Menschen schwer erkrankt sind oder in den Krankenhäusern sind?
Also wir haben vereinzelte Corona-positiv Getestete in stationärer Behandlung. Genaue Zahl kann ich Ihnen nicht sagen, aber ich kann Ihnen sagen, dass es nur vereinzelte sind. Mhm. Die große Gruppe und der überwiegende Anteil der Corona-positiv Getesteten ist leicht erkrankt und deshalb im häuslichen Umfeld. Und was wir auch bislang feststellen, ist, dass gar nicht die Hochbetagten und Bürgerinnen und Bürger betroffen sind, sondern eher so das mittlere Alter, angefangen so ungefähr zwischen 25 und 55. Und man muss ganz klar sagen, dass es viele Reiserückkehrer waren. Und, die erste höhere Anzahl gab es ja durch Karneval, Nachwehen des Karnevals.
Einige kamen aus Heinsberg, einige jetzt aus den Skigebieten.
Ja, und dann, genau, etliche aus Skigebieten, also aus Risikogebieten. Und daraus ergaben sich dann auch Kontaktpersonen. Und das war Gott sei Dank nicht Kontaktpersonen im Bereich der Hochaltrigen, also nicht Oma und Opa waren infiziert, sondern eher Partnerin, Freunde und so aus der Personengruppe.
Meinen Sie, Sie haben noch alle im Blick, die jetzt Kontaktpersonen bzw. positiv getestet sind und wo das herkommt? Man spricht ja von einer Dunkelziffer, dass also nochmal 10-mal so viele eigentlich schon infiziert sind und man weiß es gar nicht.
Also wir haben die positiv Getesteten im Blick und auch deren Umfeld, was wir akribisch nachverfolgt haben. Natürlich, ich gebe Ihnen recht, es können auch in diesem Dunstkreis nicht getestete und auch also Virusträgerinnen und Träger dabei sein. Das wird, wenn sie symptomlos sind, auch wird das nicht ausbleiben. Aber wichtig nochmal festzuhalten, wir wollen die Risikopatientinnen und Patienten und die älteren Bürgerinnen und Bürger schützen. Das ist das große Ziel. Und dann natürlich auch vermeiden, dass Menschen mit geringer Symptomatik, mit milder Symptomatik in die Krankenhäuser kommen. Denn die Krankenhausbetten brauchen wir für Menschen, die einen schwereren Verlauf eventuell haben werden. Und natürlich, wenn die Zahlen steigen, wird man von diesen, werden unter diesen auch mehr Menschen sein. Aber das müssen wir abwarten und das ist, wie gesagt, ja auch jetzt nicht voraussehbar, wie hoch die Zahl sein wird. Ich kann Ihnen nur sagen, wir haben uns schon mehrfach jetzt mit den Kliniken an einen Tisch gesetzt. Herr Renzel hat dazu eingeladen und da sind auch alle Kliniken vertreten und ja, wir stellen uns sozusagen sind eingestellt auf diese Situation.
Wir haben ja noch eine steigende Zahl, die Kurve geht noch nach oben. Jetzt wird man erst noch sehen, was die Maßnahmen bringen. Trotzdem gucken wir in die Zukunft und das will ich zuletzt auch in dieser Sendung gerne machen. Lucy schreibt zum Beispiel, ich möchte mal wissen, wie es eigentlich mit den Klausurphasen weitergehen soll, weil wir mitten in der Klausurphase gesteckt haben, als die Schule geschlossen wurde und nach den Ferien musste eigentlich die nächste Klausurphase losgehen, beziehungsweise die zentralen Prüfungen vorbereitet werden. Wir werden das nicht konkret beantworten können, wie das jetzt in den Schulen oder mit der Klausurphase ist, weil wir ja noch gar nicht wissen, ist denn Mitte April, so sind ja die Fristen oft erstmal gesetzt worden, der ganze Zauber vorbei. Das heißt, wer gibt den Startschuss, wann alles vorbei ist? Wann gilt das Virus erstmal als bekämpft und es kommt nicht wieder? Ich glaube, der Virologe wird das ein bisschen vorsichtig formulieren, oder?
Genau, also wir können nicht sagen, wann es vorbei ist. Wir haben aber seit den einigen Tagen ganz gute Nachrichten aus Tierversuchen, wo man in Affen festgestellt hat, dass Affen, die infiziert sind und die das Virus dann durchlebt haben, danach einen Schutz haben und keine Symptome mehr zeigen. Das heißt, wer durch diese Infektion durch ist, wird zumindest für eine gewisse Zeit geschützt sein. Das hilft uns natürlich, um uns zu überlegen, was danach ist. Das heißt, wenn der Anteil der Bevölkerung steigt, die diese Infektion durchgemacht haben, sind die geschützt und können nicht mehr infiziert werden. Es gibt so ein bisschen Diskussionen darum, inwieweit uns der Sommer helfen wird, weil es eben auch andere Coronaviren gibt, die in wärmeren Regionen vorkommen. Meine persönliche Überzeugung ist, dass uns der Sommer hier sehr helfen wird. Alle Viren, die eine Membranhülle haben, sind auf Oberflächen nicht sehr stabil, wenn die Temperatur wärmer wird und können außerhalb der Zellen nicht ihre Erbinformation reparieren. Das heißt, wenn der UV-Index steigt, hier die Strahlung steigt, werden diese Viren zum Teil zerstört und die Viruslasten gehen runter. Es gibt auch andere Coronaviren, nicht dieses, über das wir jetzt hier immer reden, sondern welche, die wir sonst in den saisonalen Phasen sehen, 4 Coronaviren, die sehr häufig dann zirkulieren, die 4 harmlosere Verläufe machen. Und die sind aber auch alle im Winter zu finden. Die sehen wir nicht im Sommer. Wir sehen sie allerdings eine gewisse Zeit länger als diese Influenza-Saison. Also es ist so, dass es nicht so gleich ist wie die Influenza-Saison. Wir befürchten, dass es etwas länger ist, aber wir glauben nicht, dass es jetzt im Hochsommer hier weitergeht. Aber das ist mit Vorsicht zu genießen, das Argument.
Können nicht in die Zukunft gucken, das ist das Schwierige bei Prognosen. Aber im Sommer könnte es abflachen und die Maßnahmen könnten dann vielleicht langsam wieder gelockert werden. Allerdings im nächsten Herbst oder Winter ist ja wieder Viruszeit. Da muss ja irgendwas geschehen sein. Entweder es gibt einen Impfstoff oder man muss wieder in die Vorsicht. Wie könnte sowas weitergehen?
Also es ist natürlich klar, dass jetzt weltweit in verschiedensten Forschungsteams, in der akademischen Forschung und in Firmen an Impfstoffen, an direkten antiviralen Medikamenten geforscht wird. Und insofern hoffen wir natürlich, dass wir hier bald unterstützend wirken können. Es ist so, dass wir natürlich, wenn wir keinen Impfstoff in absehbarer Zeit haben, dann wird es so sein, dass die Bevölkerung langsam diese Immunität aufbauen muss, dass wir also eine Zahl von Patienten haben, die Krankenhäuser abarbeiten können. Wie gesagt, 4/5 der Infektionen sind sehr leichte Infektionen. Trotzdem wird voraussichtlich hier eine Immunität gewonnen, sodass dann zunehmend die Bevölkerung gegen dieses Virus wie bei anderen Viren auch geschützt ist.
Also Sonja Schwöppe fragt bei Facebook auf unserer Seite, muss ich meinen Urlaub an die Ostsee Ende Mai stornieren? Da ist noch ein großes Fragezeichen dran, oder?
Ja, also ich denke, wir werden noch einige Wochen damit zu tun haben, weil wir eben noch diese Steigungsphase haben. Und als erstes würden wir ja von der exponentiellen auf eine lineare, also eine langsamere Steigung kommen. Dann würden die Zahlen ungefähr stagnieren und erst dann drücken wir die wieder, sodass wir mehr aus den Krankenhäusern entlassen, bevor wir, also mehr entlassen, als wir Neuinfektionen kommen. Und ich befürchte, wir werden noch eine Zeit brauchen hier dafür.
So, liebe Gäste, jeder hat noch eine halbe Minute für eine Schlussrunde und ich würde gern von Ihnen wissen, was wünschen Sie sich für die Zeit nach der Krise? Was sollten wir daraus gelernt haben? Ich weiß, es ist schwer, eine halbe Minute. Ich stelle meinen kleinen Handywecker, damit wir die 30 Sekunden einhalten. Vielleicht fällt Ihnen etwas ein, was uns auch den Optimismus stärkt, was in diesem Jahr noch passieren kann. Ich glaube, aus dieser Krise lässt sich was lernen. Und gibt es etwas, Herr Renzel, Sie fangen an. Weil Sie schon so, ich habe die Denkerstirn schon gesehen, das heißt, Sie haben bestimmt schon eine Antwort. Ich starte aber die Zeit, nach 30 Sekunden Schluss. Los geht's.
Na, so richtig weiß ich das auch noch nicht, was wir gelernt haben. Also ich glaube, dass wir lernen, wie abhängig wir von vielen technischen Möglichkeiten sind und wie viel möglich wir und wie solidarisch wir miteinander sind. Wir arbeiten wirklich Hand in Hand in der Stadtverwaltung, in Behörden, das ist wirklich toll und das lernen wir daraus. Und ich glaube, es wird vieles bleiben, was wir gelernt haben, auch ein bisschen Langsamkeit, auch die eine oder andere Sache anders zu regeln, als was vielleicht in der Vergangenheit ist. Es wird ein bisschen langsamer werden und vieles werden wir beibehalten.
Gut, es klingelt hier, ich kriege das nicht mehr gestoppt, mein komisches Handy-Ding. Aber
dann kann ich ja weiterreden.
Nee.
Also.
wird irgendwann aufhören. Vielen Dank, Peter Renzel, Gesundheitsdezernent. Thomas Lembeck, Leiter der Feuerwehr. Haben Sie 30 Minuten? Ich hoffe, das wird irgendwann hier aufhören. Das habe ich auch noch nie gehabt.
Also ermöglicht mir ja die Möglichkeit, auch länger als 30 Sekunden zu reden. Aber ich versuche mal in 30 Sekunden. Ich wünsche mir eigentlich, dass die Bevölkerung im Nachhinein sagt, dass sie ein Vertrauen gewonnen hat in das, was wir an Maßnahmen sozusagen vorbereitet haben, an das, was wir umsetzen, dass sie grundsätzlich sozusagen ein Vertrauen gewinnen in das, was die Behörden vorbereiten. Und der zweite Wunsch ist, dass sie sich selber auch vorbereiten. Also nicht jetzt die Hamsterkäufe, sondern wenn alles in Ruhe wieder möglich ist, dann sich in Ruhe darauf vorbereiten, dass man einige Tage durchhält, aber nicht jetzt.
Thomas Lembeck von der Feuerwehr, danke fürs Kommen. Juliane Böttcher, Leiterin des Gesundheitsamtes. 30 Sekunden, was werden wir hoffentlich gelernt haben?
Also wir werden gelernt haben, dass wir uns in solchen Ausbruchsgeschehen an gewisse Spielregeln halten müssen und dass wir mitnehmen, dass man an solche Situationen, in solchen Situationen nicht nur von Seiten der Stadt, sondern auch von Seiten der Bürgerinnen und Bürger gelassen und mit viel Ruhe an so eine Situation herangehen kann und auch muss.
Dankeschön auch für Sie, fürs Kommen. Die Leiterin des Gesundheitsamtes hat 24 Stunden zu tun, so wie alle anderen Gäste hier auch. Letztes Wort Mirko Trilling, Virologe, Universitätsklinikum Essen. Die Zeit nach der Krise, was sollten wir gelernt haben?
Also ich glaube, wir müssen sagen, dass viele der Maßnahmen, die wir jetzt teilweise auch schmerzlich lernen müssen, wie wir mit dem Händewaschen umgehen, wie wir miteinander umgehen, dass die in jedem Jahr auch bei der saisonalen Grippe helfen werden. Das heißt, die können wir gerne aufrechterhalten, um auch da in der Zukunft die Infektion mit anderen Erregern wie der Influenza reduzieren zu können. Und eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt, bevor wir diese Pandemie hatten, hatten wir viele Diskussionen um Vakzinierung und Impfstoff. Und die wurden sehr kritisch diskutiert. Und ich hoffe, dass jetzt diese Sorge nach diesen Impfungen dazu führt, dass da das Vertrauen ist. Jetzt wollen alle Impfungen.
Weil die Zeit um ist und die Werbung kommt. Christian Pflug sagt danke für eine Sondersendung und alle Gäste. Tschüss.
Tschüss.